Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Also es gibt eine Sache, die hat Gott irgendwie noch nicht neu gemacht und das ist mein Drucker. Deswegen stehe ich mit Computer hier vorne. Aber so ein neues Jahr bringt doch alle möglichen neuen Sachen. Wir haben vorhin festgestellt, heute war Technikschulung. Und normalerweise ist es total schwierig, einen Termin zu finden, wo mehr als zwei Leute gleichzeitig können. Und heute war es gleich eine richtig große Gruppe. Also irgendwie so ein neues Jahr scheint auch den Kalender nochmal zu resetten. Und so am Anfang des Jahres scheint es irgendwie noch möglich zu sein, Termine zu finden. Also ein Kalender scheint manchmal so zum neuen Jahr auch wieder neu zu sein. Und so ein Jahr startet irgendwie oft irgendwie auch neu, mit neuen Vorsätzen, neue Ideen, was man denn alles so im Jahr besser machen könnte. Mehr Ordnung, mehr Disziplin, mehr Kontrolle, mehr Sport, wie man jedes Jahr Anfang des Jahres an den Aldi- und Lidl-Prospekten sieht oder an den Anmeldezahlen in Fitnessstudios. Also irgendwie so, dass etwas neu ist, scheint so im natürlichen Lebensrhythmus zu sein, wenn so ein Jahr neu startet. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich nicht alles neu starten lässt und wir manches und vieles einfach mitnehmen in das neue Jahr. Und genau da steht unsere Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Also es steht hier nicht, ich mache dich neu oder mach du dich neu. Es ist keine Aufforderung an uns zu handeln, sondern es ist eine Zusage, in der Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Diese Losungsverse, die sind ja oft einfach nur so ein Satz, der irgendwo aus der Bibel kommt. Und ich finde es immer ganz gut, dann auch so ein bisschen zu gucken, ja, wo steht der denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der Kontext? Was ist denn die Situation, in der dieser Vers steht? Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5 ist das. Und ich weiß nicht, wie es euch mit der Offenbarung geht. Für viele ist die Offenbarung, glaube ich, so ein Angstbuch, wo irgendwie so ganz schreckliche Sachen drin stehen von Endzeit, von Katastrophen, von Weltuntergang. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn einem das eher Angst macht als Hoffnung. Aber lasst uns mal gucken, wie die Offenbarung anfängt. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, wer diese prophetischen Worte vorliest, und glückselig sind die, die sie hören und die befolgen, was hier aufgeschrieben ist. Hier steht was von dem Ziel der Offenbarung, von dem, was die Offenbarung eigentlich will. Die Offenbarung will glücklich machen. Das Ziel der Offenbarung ist, Hoffnung zu schenken, es ist zu stärken, einen aufzurichten. Und das erinnert irgendwie auch an Psalm 1, da heißt es auch, glücklich sind glücklich ist der Mensch, der. Und da geht es darum, im Wort Gottes zu lesen und im Wort Gottes zu Hause zu sein. Aber es geht bei der Offenbarung also darum, glücklich zu machen. Und wenn dich die Offenbarung ängstigt, dann ist das nicht das Ziel der Offenbarung. Aber ich muss sagen, ja, die Offenbarung macht es einem auch nicht unbedingt so leicht. Auch deshalb habe ich selber oft einen großen Bogen um die Offenbarung gemacht. Und zugegebenermaßen, ich predige relativ selten darüber, eigentlich fast nur, wenn es gerade eine Jahreslosung ist. Aber Gott macht alles neu und vielleicht wird auch das neu, das Verhältnis, vielleicht auch dein Verhältnis zur Offenbarung. Die Offenbarung wurde geschrieben für Verunsicherte, für Bedrängte und für erschöpfte Gemeinden. Und die Offenbarung sagt, hey, Gott ist noch da. Auch wenn du manchmal meinst, ihn nicht zu sehen. Und Gott ist noch nicht fertig mit der Geschichte. Also einmal den Text von Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6, möchte ich einmal zusammen lesen und dann anschließend möchte ich so in die einzelnen Verse reingucken und bei unserer Jahreslosung sogar in die einzelnen Worte, die da stehen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen, es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Johannes sieht hier keinen Weltuntergang, sondern eine veränderte Welt, eine Welt, die anders ist. Neu heißt hier nicht, dass es ausgelöscht ist, sondern dass es verwandelt ist. Und die Hoffnung, die hier steht, ist: Gott gibt diese Welt nicht auf. Gott gibt uns nicht auf. Ja, da steht auch, dass Sachen nicht mehr da sind. Zum Beispiel das Meer. Und das ist für uns heute irgendwie so ein bisschen irritierend. Warum ist das Meer nicht mehr da? Wir haben zum Meer meistens so diese Verbindung, wir fahren in Urlaub ans Meer und genießen den Strand, das Wasser und die Wellen. Aber habt ihr schon mal die Wucht und die Kraft des Meeres erlebt? Die Gefahr, die auch vom Meer ausgeht? Die Wellen, vielleicht eine Sturmflut, vielleicht sogar ein Tsunami oder den Sog des Meeres. Also ich erinnere mich an mehrere Situationen. Ich erinnere mich natürlich an den Tsunami 2011, als ich selber auch in Japan war und ja, zwar nur im Fernsehen, aber auch dann anschließend wirklich vor Ort erlebt habe, was für eine Gewalt und Macht und wie angsteinflößend Meer sein kann, was da vom Meer ausgeht. Oder in einem Urlaub, als wir im Meer geschwommen haben und irgendwann schwenkte dann die Flaggen von Gelb auf Rot um und man kam kaum noch ans Land zurück. Man konnte nur noch mit aller Kraft zur Seite schwimmen, um sich irgendwo an der Landzunge festzuhalten. Und das war eher das Bild, was die Menschen damals vom Meer hatten. Also nicht der Strand, an dem man sich entspannt und erholt, sondern etwas, was bedrohlich ist. Etwas, was chaotisch und unbeherrschbar ist. Und wenn es dann hier heißt, das Meer ist nicht mehr da, dann geht es nicht um die schönen Seiten vom Meer, sondern dann geht es genau darum, das, was Angst macht, das ist nicht mehr da, das, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Und Gott verspricht, dieses Chaos, hat nicht das letzte Wort. Ich stehe über dem Chaos. Es geht weiter damit, dass Gott sagt: Hey, ich werde unter euch wohnen. Das ist etwas, was uns im letzten Jahr schon begleitet hat. Im vorletzten Advent haben wir die ganze Reihe dazu gemacht, dass Gott so nah kommt. Und das ist ein Motiv, was wir an Pfingsten zum Beispiel auch in der Predigt hatten, was wir auch im vergangenen Advent, das aufgetaucht ist: Gott wohnt bei den Menschen. Es ist nicht so, dass Menschen zu Gott hinaufsteigen, die besonders heilig sind oder die besonders gut sind, sondern Gott kommt zu den Menschen. Und damit ist nicht das Erste gemeint, wo Jesus Mensch wird, wo Gott in Jesus Mensch wird, das ist schon vorbei, sondern Gott kommt zu den Menschen, um ihnen wirklich nah zu sein. Und das ist der eigentliche Kern des gesamten Evangeliums. Gott bleibt nicht in einer Distanz, nicht in einer Ferne, sondern Gott zieht ein bei uns. und er wird bei uns wohnen. Er kommt nicht zu Besuch vorbei, er ist nicht zeitlich begrenzt, sondern er ist dauerhaft, er ist verlässlich, mitten im Leben da. Gott ist also nicht einfach nur etwas für den Sonntag, nicht nur für die Phasen, in denen wir uns gerade besonders heilig fühlen, sondern gerade auch für Fragen oder für Zweifel, für Überforderung und für das Unfertige. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das heißt, Tränen werden nicht ignoriert. Die werden nicht weggeredet, Leid wird nicht kleingeredet, Schmerz wird auch nicht irgendwie spiritualisiert, wie man manchmal den Eindruck hat, wenn man die Bibel liest. Freue dich, wenn du leidest, wegen deines Glaubens, wenn du verfolgt wirst. Nein, hier werden einfach die Tränen abgewischt. Sie werden wahrgenommen und sie werden abgewischt. Und das bedeutet, dass Gott nicht einfach nur sagt, ja, es war halt so oder stell dich nicht so an, sondern er sagt, hey, ich sehe, dass da Leid bei dir ist. Ich sehe, dass du weinst. Ich sehe deine Tränen und ich nehme das ernst. Und ich bin ganz nah bei dir, um dir diese Tränen abzuwischen. Das ist für mich auch was ganz Intimes, Tränen abzuwischen. Das macht kein Fremder. Das machen Eltern bei ihren Kindern. Das machen Partner vielleicht untereinander. Aber das ist etwas, was ganz nah ist. Und Gott nimmt das ernst. Er nimmt den Grund für die Tränen ernst. Er sagt nicht hier, boah, es war doch alles gut. Sondern er sagt, hey, am Ende bleibt nichts verloren. Wenn du gelitten hast, das ist nicht einfach weg. Aber ich wische deine Tränen ab. Gott verspricht nicht, dass auf einmal die Vergangenheit frei von Leid ist, sondern er verspricht eine Zukunft, die geheilt ist, die vom Geheiltsein geprägt ist. Und dann kommt unsere Jahreslosung. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Hier ist wichtig, wer spricht. Es ist nicht Johannes, der diese Vision empfängt. Es ist nicht ein Engel, der hier spricht. Es ist auch nicht einfach ein frommer Wunsch, sondern es steht hier ausdrücklich, der auf dem Thron saß, sprach. Es ist Gott selbst, der hier spricht. Der den Überblick hat. Der wirklich Bescheid weiß. Der die Geschichte in der Hand hält. Und der nicht ein Teil des Chaos ist, sondern, das haben wir vorher gelesen, der das Chaos wegnimmt und über diesem Chaos steht. Und dass er es ist, das gibt diesem Satz eigentlich erst sein Gewicht. Siehe heißt, schau hin. Bleib stehen und beobachte, was da passiert. Und lass dir das nicht entgehen. Hey, du musst das miterleben. Gott sagt, hey, schau nicht nur auf das, was kaputt ist, sondern schau auf das, was ich mache. Ich glaube, am Jahresanfang gibt es oft auch so Sorgen und so Prognosen, wie wird dieses Jahr aussehen. Und es werden auch schon so Angstbilder gezeichnet, Angst vor dem, was kommt. Und Gott sagt, hey, siehe, ich mache alles neu. Siehe, richte deinen Blick neu aus auf das, was ich mache. Und das sagt er eben, ich mache, nicht du musst. Das ist keine Forderung, das ist keine Challenge, sondern Gott ist der handelt. Das heißt hier nicht, hey, reiß dich mal zusammen. Das heißt auch nicht, hey, mach's im nächsten Jahr, im neuen Jahr besser. Mach mehr aus deinem Leben, sondern hey, ich mache. Und deswegen hängt diese Hoffnung hier auch nicht an deiner Disziplin. Es hängt auch nicht an unserem Durchhaltevermögen, nicht an unserer Kraft und dem, was wir können, Und das ist etwas, was uns entlasten soll zum Start des neuen Jahres. Es hängt nicht an dir. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Da ist keine Einschränkung drin. Gott sagt nicht, ja, ich werde so ein paar Sachen neu machen. Er sagt auch nicht, ich mache das Geistliche neu. Dein geistliches Leben wird neu aufleben. Er sagt auch nicht, hey, das, was gut läuft, das machen wir noch besser. Sondern es heißt hier, ich mache alles neu. Beziehungen, Verletzungen, Träume, Enttäuschungen, die Welt und dein Leben. Sogar das, was du selbst vielleicht schon aufgegeben hast. Ich mache alles neu. Und dann das letzte Wörtchen, neu. Wenn Gott etwas neu macht, dann heißt es nicht, dass er das Alte ersetzt, dass er das Alte wegwirft, sondern er verwandelt es. Er macht es neu. Er macht nicht etwas Neues, sondern er macht das neu, was schon da ist. Und das heißt, Gott macht die Sachen heil. Er heilt die Wunden, die da sind. Er heilt die Enttäuschungen, die da sind. Und selbst unsere Erfolge brauchen manchmal Heilung. Wenn Gott alles neu macht, dann heißt das nicht, dass deine Geschichte ausgelöscht wird. Deine Geschichte ist ein Teil von dir und ein wertvoller Teil von dir. Aber das heißt auch, dass die Geschichte nicht so bleibt, wie sie ist. Deine Geschichte bekommt eine neue Perspektive. Deine Geschichte bekommt ein neues Ziel. Das, was war, das bestimmt nicht endgültig das, was wird, sondern Gott macht neu. Ich finde, das ist ein guter Vers über so einem Jahr. Über einem Jahr, was ja irgendwie wieder viele Ungewissheiten mitbringt. Ganz persönliche Ungewissheiten, wie geht mein Leben weiter, was wird bei mir sich entwickeln? Gesellschaftlich, wir haben überhaupt keine Ahnung, wohin sich unser Land, unsere Gesellschaft entwickelt. Und weltpolitisch ist noch viel mehr im Chaos. Und über all diesen Unsicherheiten ist die Jahreslosung nicht einfach nur ein Kalenderspruch, sondern ein Wort, was sich gegen die Resignation stellt, gegen das Aufgeben vor all dieser Unsicherheit. Und diese Jahreslosung sagt nicht, hey, oh, es wird schon irgendwie, sondern sie sagt, hey, Gott ist am Werk, Gott gestaltet, Gott macht neu. Und ich wünsche euch, dass dieser Satz euch auch begleitet, wenn Pläne scheitern, wenn Neues, was vor euch liegt, vielleicht auch Angst macht. Wenn Altes da ist, was euch festhält. Siehe, ich mache alles neu. Nicht irgendwann, nicht nur irgendwann am Ende, sondern schon jetzt. Jetzt mitten in diesem Prozess. Gott macht alles neu. Und damit euch das begleitet, haben wir kleine Kärtchen auf den Tischen ausgelegt. Wenn nicht genug da sind auf den Tischen, dann ich habe noch welche. Vielen Dank, Dorothee, du hast die gestaltet. Ich weiß gar nicht, wo sitzt du eigentlich? Da hinten. Du hast die gestaltet, ganz herzlichen Dank dafür. Siehe, ich mache alles neu. Und es geht weiter. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Hoffnung braucht ein Fundament. Dieser Satz, ich mache alles neu, der könnte sonst so klingen wie so ein leerer Optimismus, wie so ein frommer Wunsch oder wie so eine Durchhalteparole. Hey, du schaffst es, irgendwann mache ich alles neu. Aber dieser Vers hier, der Vers 6, der sagt, das ist keine Hoffnung, die einfach nur aus der Luft gegriffen ist. Denn Gott sagt, hey, ich war vor allem da und ich werde nach allem da sein. Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und alles ist in mir eingebettet. Es gibt nichts vor mir und nichts nach mir. Und so ist es mit unserem Ja. Das Ja ist eingerahmt in Gott. Gott ist das Alpha, er war schon da. Und Gott ist das Omega, also im Griechischen der letzte Buchstabe. Gott wird da sein. Von A bis Z, das Ja steht unter Gottes Führung. Und das bedeutet für uns und für dich, du gehst nicht ins Unbekannte. Ja, du gehst in das, was für dich unbekannt ist, aber du gehst in ein Ja, das Gott schon kennt. Du hast keine Ahnung, wie dieses Jahr laufen wird. Aber du darfst wissen, Gott hält dich in diesem Jahr. Und der nächste Vers war auch vor kurzem schon mal Jahreslosung, vor ein paar Jahren. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des Lebens. Das ist kein Appell an die, die sowieso schon stark sind. Das ist auch kein Lob für die, die durchhalten, sondern das ist ein Wort für die, die durstig sind. Für die, die das Gefühl haben, bedürftig zu sein. Die nicht schon alles haben. Für die, die erschöpft sind, die nicht wissen, woher ihre Kraft kommen soll. Und deshalb darfst du in dieses Jahr gehen mit, ja, nicht nur mit dieser Haltung, ich schaffe das schon, sondern mit der Haltung, hey, ich brauche Leben und Gott ist es, der es mir schenkt. Gott ist der, der aus der lebendigen Quelle Wasser schenkt. Und ja, diese beiden Verse, sie gehören irgendwie zusammen. Der Vers 5, siehe, ich mache alles neu, der gibt so eine Richtung. Der zeigt, hey, da ist Gott, der alles neu macht. Und dieser Vers 6, der uns Halt gibt, der sagt, hey, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Ich stehe über allem. Und deshalb darfst du mir vertrauen. Deshalb darfst du losgehen, auch wenn du noch nicht alles siehst. Deshalb darfst du hoffen, auch wenn jetzt gerade nicht alles gut ist. Und deshalb darfst du vertrauen, weil Gott schon da ist. Siehe, ich mache alles neu, sagt der, der auf dem Thron sitzt.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.